Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Bekannt war schon lange, dass nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa stark abhängig ist von Energielieferungen aus Russland. Richtig bewusst geworden ist das aber erst nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, als es darum ging, den Handel mit den russischen Angreifern einzuschränken oder gar zu unterbinden. Im Energiebereich gab es nicht mal einen Plan B, also eine Alternative zu diesen Energielieferungen. Bis heute, jetzt wurden Pläne vorgelegt, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Lage der Bahnindustrie in Deutschland eingehen, sowie auf den Klimabericht der Weltwetterorganisation schauen, und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start aber beschäftigen wir uns mit dem heute vorgelegten Plan der EU-Kommission, wie die Europäische Union künftig unabhängiger als bisher von Energie aus Russland werden kann. Mehr dazu von unserer Brüssel-Korrespondentin Caroline Born.
Eine Folge des Kriegs in der Ukraine ist, dass die EU ihre Energieversorgung umkrempelt.
We must now reduce as soon as possible our dependency on Russian fossil fuels.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland so schnell wie möglich verringern. In einem ersten Schritt will die EU die Gasimporte bis Ende des Jahres um 2/3 senken. In den kommenden 5 Jahren will die EU komplett unabhängig von russischem Gas werden. Die Versorgungsquellen diversifizieren, auf erneuerbare Energien setzen und weniger Energie verbrauchen, so lautet der Fahrplan der EU-Kommission. Dafür soll das Energieeinsparziel erhöht werden, von 9% auf 13% bis 2030. Nach dem Willen der Kommission sollen die Mitgliedstaaten Energiesparkampagnen fahren.
Whether it's taking a bike rather than a car, whether it's turning down the heating a bit in your home, whether it's not engaging the air conditioning in summer.
Auf das Rad umsteigen, die Heizung runterstellen oder auf die Klimaanlage verzichten. Damit will der für Klimafragen zuständige Kommissar Frans Timmermans die Europäer dazu bringen, als Vorbereitung auf den Winter weniger Energie zu verbrauchen. Daneben soll der Anteil an sauberer Energie steigen, von 40% auf 45% bis Ende des Jahrzehnts. Eine Solardach-Initiative soll für eine Verdopplung der Photovoltaikanlagen bis 2025 sorgen. In den kommenden Jahren sollen zudem Solardächer auf Neubauten von öffentlichen und Industriegebäuden, später auch auf Wohnhäusern, verpflichtend werden. Für einen raschen Ausbau der Erneuerbaren braucht es laut Energiekommissarin Katri Simson schnellere Genehmigungsverfahren.
Whenever we talk about rapid deployment of renewables, there is an elephant in the room. Getting a permit.
Bis zu 6 Jahre dauert es für Solarprojekte, bei Windkraft sogar bis zu 9 Jahre. Kürzer und einfacher sollen die Prozesse werden. Die Mitgliedstaaten sollen Gebiete ausweisen, die sich gut für den Ausbau eignen. Hier soll die Genehmigung besonders schnell gehen. Daneben will die EU russisches Gas ersetzen durch LNG-Lieferungen sowie durch Biomethan und erneuerbaren Wasserstoff. All das könnte künftig über eine gemeinsame Einkaufsplattform beschafft werden. Indem die EU gemeinsam verhandelt, will sie auch bessere Preise erzielen und damit etwas gegen die in Rekordhöhe gestiegenen Energiekosten tun. Für ihre Pläne will die EU bis zu 300 Milliarden Euro mobilisieren, die vor allem aus dem Wiederaufbaufonds kommen sollen oder durch Umschichtungen von anderen Mitteln. Gleichzeitig sollen durch die ausbleibenden Kohle-, Gas- und Ölimporte aus Russland rund 100 Milliarden gespart werden. Rund 2 Milliarden Euro sollen in die Ölinfrastruktur fließen. Sie werden in Brüssel als ein Versuch gesehen, unter anderem Ungarn zum Einlenken zu bewegen in der festgefahrenen Diskussion um ein Ölembargo im 6. Sanktionspaket. Mit zusätzlichen Pipelines könnte Ungarn Öl aus anderen Staaten beziehen. Die Grünen kritisieren, dass der Schwerpunkt der Kommissionspläne noch zu sehr auf fossilen Energien liegt, statt stärker auf erneuerbaren. Dies würde die Energieabhängigkeit nur verlagern, statt sie zu verringern. Ob die verschärften Zielmarken auch die Klimaschutzpläne der EU vorantreiben werden, kann Kommissar Timmermans noch nicht sagen. Durch den Verzicht auf Öl und Gas würden manche Staaten länger auf Kohle setzen, so Timmermans. Er geht zumindest nicht davon aus, dass die Emissionen insgesamt steigen.
Caroline Born zum Energiepaket der EU-Kommission, um langfristig auf Energie aus Russland verzichten zu können. Extreme Wetterereignisse, Klimawandel und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind einige der Gründe dafür, dass der weltweite Hunger zunimmt. Und wie es aussieht, wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Hungerkrise weiter verschärfen. Was kann getan werden, um diese Not zu lindern? Das ist ein Thema auf der Tagung der Entwicklungsministerinnen und Minister der G7, also von 7 wichtigen Industrienationen. Jörg Münchenberg berichtet.
Die globale Versorgungskrise steht ganz oben auf der Agenda beim Treffen der G7-Entwicklungsminister, die heute unter Vorsitz Deutschlands begonnen hat. Und Entwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD, nutzte die Auftaktpressekonferenz der führenden westlichen Industriestaaten dann noch einmal für einen deutlichen Appell in Richtung Moskau.
Putin muss diesen Krieg stoppen, er muss das Töten sofort beenden. Er muss diesen Angriff auch deshalb stoppen, weil er schlimme Folgen hat für Millionen Menschen auch anderswo auf der Welt, in Nordafrika und Nahost zum Beispiel. Und der Krieg trifft die Kornkammer Europas und das bedeutet, Getreidelieferungen fallen aus, Preise steigen auf Rekordhöhen und es sind die Ärmsten, die am stärksten darunter leiden, weil sie sich eben das Essen nicht mehr leisten können.
Auf dem Treffen soll auch ein Bündnis für globale Ernährungssicherheit offiziell gestartet werden. Schulze hatte das Bündnis erst im April zusammen mit Weltbankdirektor David Malpass, der jetzt ebenfalls an diesem Treffen teilnimmt, initiiert. Dabei geht es um die Finanzierung von Maßnahmen zur Ernährungssicherheit, aber auch um eine enge globale Kooperation. Zugleich betonte die deutsche Entwicklungsministerin die Notwendigkeit zur langfristig angelegten Hilfe.
Wir sind uns einig, dass unsere Unterstützung für die betroffenen Menschen über die unmittelbare Krise hinausgehen muss. Langfristig braucht es vor Ort Strukturen, die nachhaltig, die widerstandsfähig sind und die betroffenen Länder von den Weltmärkten unabhängiger machen.
Nach Angaben der Welthungerhilfe leiden derzeit bis zu 811 Millionen Menschen an Hunger und mehr als 2 Milliarden an Mangelernährung. Durch den Krieg in der Ukraine, so schätzt die Welternährungsorganisation FAO, könnten noch einmal 13 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger getrieben werden. Das Problem, große Mengen ukrainischen Weizens können wegen der Blockade der Seehäfen derzeit nicht exportiert werden. Dazu kommt auch noch eine Hitzewelle im wichtigen Weizenanbauland Indien, weshalb der Preis für die Tonne Weizen fast täglich neue Rekordstände verzeichnet. Inzwischen wird versucht, mehr Weizen per Zug aus der Ukraine zu transportieren, doch hier dämpfte Schulze heute zu hohe Erwartungen.
Alles, was im Moment hilft, das Getreide aus der Ukraine herauszubekommen und in die Welt zu bekommen, alles hilft. Die Brücke alleine, also die Brücke über die Züge alleine, wird aber nicht reichen, weil wir einfach die Mengen, die wir brauchen und die Ukraine ja liefern kann, nicht alleine über Züge sozusagen bewerkstelligen können. Es wäre sinnvoll, die Häfen endlich freizugeben, damit das Getreide ausgeliefert werden kann.
Doch die G7-Entwicklungsminister werden sich neben dem globalen Kampf gegen den Hunger noch mit vielen anderen Themen beschäftigen. Dabei geht es um den Klimaschutz, den Ausbau der erneuerbaren Energien, Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur sowie den notwendigen Konsequenzen aus der Corona-Pandemie. Deshalb ist auch für morgen eine gemeinsame Sitzung mit den G7-Gesundheitsministern geplant, die derzeit parallel tagen.
Jörg Münchenberg über das G7-Treffen der Entwicklungsministerinnen und Minister in Berlin. Und wie gerade gehört, ist ein Thema des Treffens dann auch der Klimaschutz. Und das ist wohl wichtiger denn je, denn die Weltwetterorganisation hat heute einen Bericht veröffentlicht zum Zustand des globalen Klimas. Und er lässt klar dringenden Handlungsbedarf erkennen. Mehr aus Genf von Katrin Hondel.
UN-Generalsekretär Guterres sprach von einer düsteren Litanei des Versagens der Menschheit. Der neue Bericht der Weltwetterorganisation WMO hält fest, auch 2021 gab es wieder klare Zeichen für den menschengemachten Klimawandel. Neue Rekorde bei Treibhausgaskonzentrationen, dem Anstieg des Meeresspiegels sowie Temperaturanstieg und Versauerung der Ozeane. Extremwetter habe Menschenleben und Wohlstand zerstört und zu wirtschaftlichen Verlusten in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar geführt. Der neue Klimabericht bestätigt auch, die vergangenen 7 Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. 2021 lag die globale Durchschnittstemperatur 1,11 Grad über dem vorindustriellen Niveau.
And that means that this 1.5 degree target is extremely challenging at the moment.
Das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels, also die Begrenzung der globalen Erhitzung auf 1,5 Grad, sei eine enorme Herausforderung, sagt WMO-Generalsekretär Peter Ritalas. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem weiteren Hitzerekordjahr komme. Talas verweist besonders auf die Bedeutung von Frühwarnsystemen, die Menschen über Extremwettergefahren wie Überschwemmungen und Hitzewellen informieren. Solche Frühwarnsysteme gäbe es aber nicht einmal in der Hälfte der 193 WMO-Mitgliedsländer.
Only half of our members have proper early warning services, which means that Once a disaster hits a country,
das bedeutet, so Tallas, wenn so ein Land von einem Wetterdesaster getroffen wird, sterben noch mehr Menschen und die wirtschaftlichen Folgen sind noch gravierender. Wir könnten das vermeiden mit besseren Frühwarnsystemen. Selbst bei Ihnen in Deutschland hat sich im vergangenen Sommer bei der Flutkatastrophe gezeigt, dass die Warnsysteme der örtlichen Behörden nicht richtig funktionierten.
The services provided by the local hydrological experts were not proper.
Die WMO veröffentlicht ihren Bericht zum Zustand des globalen Klimas kurz vor dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Generalsekretär Tallas erinnert daran, dass das Weltwirtschaftsforum erst kürzlich die Klimakrise als größtes ökonomisches Risiko der kommenden 10 Jahre bezeichnet hat. Tallas bedauert, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine das Klimathema in den Hintergrund rücken ließ. Im Moment ist der Krieg in der Ukraine Top-Thema in den Medien. Dadurch hat auch der letzte Bericht des Weltklimarates IPCC nicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Hoffentlich endet dieser Krieg eines Tages und wir werden danach wieder sehen, der Klimawandel ist die größte Gefahr für das Wohlergehen der Menschheit in diesem Jahrhundert.
It's going to end one day, but thereafter we will still see climate change, which is the biggest risk for the welfare of mankind this century.
Der Krieg in der Ukraine und seine unmittelbaren Auswirkungen auf die Energiepreise sind ein weiterer Weckruf, sagte UN-Generalsekretär Guterres und forderte die Welt erneut auf, schnell zu handeln. Wir müssen die Verschmutzung durch fossile Brennstoffe beenden und die Energiewende beschleunigen, so Guterres, bevor wir unser einziges Zuhause verbrennen.
Katrin Hondel zum Klimabericht der Weltwetterorganisation. Etwas verwundert hatten die Hersteller von Zügen und Bahninfrastruktur in Deutschland, vereint im Verband der Bahnindustrie, im Herbst des vergangenen Jahres bei der Halbjahresbilanz zur Kenntnis genommen, dass die Auftragslage zurückging. Das passe nun ja gar nicht zu den klimapolitischen Zielen Deutschlands, monierte der Verbandspräsident. Gibt es hier inzwischen einen Sinneswandel? Haben sich die Auftragsbücher wieder gefüllt? Antworten auf diese Frage gab es auf der heutigen Jahresbilanz des Dachverbandes, die für uns Dieter Nürnberger verfolgt hat.
Gefüllte Auftragsbücher, ein neuer Umsatzrekord von knapp 13 Milliarden Euro und vor allem eine wieder deutlich steigende Exportnachfrage um rund 70%. Die deutsche Bahnindustrie konnte 2021 die durch die Corona-Krise entstandenen Verluste wieder ausgleichen. Eine resiliente und flexible Branche mit starkem Wachstumspotenzial, sagt VDB-Präsident André Rodenbeck.
Verschobene Projekte werden wieder aufgenommen, Aufträge, die auf Eis gelegt wurden, laufen wieder an und das insbesondere auf den Weltmärkten.
Auch bei den Beschäftigtenzahlen geht es leicht nach oben. Rund 54.000 Menschen arbeiten nun direkt in der Branche, die in den vergangenen Jahren jeweils rund 40% ihres Umsatzes über den Export erwirtschaftet hat. Doch zeigt die Bilanz auch, dass es vor allem im nationalen Infrastrukturgeschäft zu langsam vorangehe, trotz der politisch propagierten Mobilitätswende. Wir sind Anhänger des Koalitionsvertrages, so die Verbandsspitze heute, doch fordert sie gleichzeitig eine deutliche Beschleunigung bei den Investitionen. Beispiel die Digitalisierung der Schieneninfrastruktur. Bereits 2018 wurden hier 32 Milliarden Euro Kosten bis 2035 veranschlagt. Rund 2 Milliarden jährlich seien notwendig, sagt Rodenbeck. Allerdings
in Investitionen für eine intelligente Schieneninfrastruktur fließt nach aktuellem Bundeshaushalt 2022 jährlich davon nicht einmal die Hälfte. Bleibt es also bei der aktuellen Finanzierungslinie, würden wir die 32 Milliarden Euro in etwa 55 Jahren erreichen. Damit werden wir sämtliche Digitalisierungsziele verfehlen.
Gefährdet sei auch das Ziel, bis 2035 75% des deutschen Schienennetzes elektrifiziert zu haben. Nicht allein das Geld sei hier entscheidend, sondern auch effizientere Prozesse, so Ben Möbius, Hauptgeschäftsführer des Bahnindustrieverbandes.
Wir brauchen heute teilweise 10 Jahre, um eine Oberleitung zu bauen über einer existierenden Strecke. Und nicht, weil die Bauverfahren so lange sind, da brauchen wir ungefähr 1 Jahr, sondern weil die Planungs- und Genehmigungsverfahren ungefähr 9 Jahre in Anspruch nehmen. Das kann so nicht bleiben.
Die heute vorgelegte gute Bilanz berücksichtigt allerdings noch nicht den russischen Krieg in der Ukraine und die starke Inflationsentwicklung. Die Folgen für Unternehmen und deren Lieferanten Lieferketten seien teilweise katastrophal, vor allem auch für viele mittelständische Firmen, so Hauptgeschäftsführer Ben Möbius.
Spezialkunststoffe, die sonst binnen 30 Tagen da sind, die brauchen jetzt mit Glück 300 Tage. Die können aber essentiell sein für den Produktionsprozess. Das heißt, das Problem, was dieser Mittelständler hat, ist, er wird vielleicht nicht rechtzeitig fertig. Er kann also auch nicht abrechnen und er kann zusätzlich noch, wenn er Pech hat, mit Pönalen belastet werden. Und wenn er ganz viel Pech hat, auch noch mit Schadensersatzansprüchen.
Nötig seien nun klare politische Leitlinien. Den Unternehmen müsse durch Preisgleitung oder Mehrkostenteilung eine Anpassung an die Marktentwicklung ermöglicht werden. Wenn Lieferfristen unverschuldet verstreichen, müsse auf Vertragsstrafen verzichtet werden. Der VDB warnt deshalb, dass trotz derzeit voller Auftragsbücher vielerorts tiefrote Zahlen drohten.
Dieter Nürnberger über die Jahresbilanz des Verbandes der Bahnindustrie. Die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union sind auch im April wieder weiter zurückgegangen. Und zwar um fast 21% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so der Branchenverband ACEA. Die großen deutschen Hersteller verzeichneten allesamt zweistellige Rückgänge. Die deutsche Autoindustrie und die Zulieferbetriebe, wichtige Arbeitgeber in Deutschland, haben gleich mehrere Probleme. So können oder wollen sich wegen allgemein steigender Preise viele derzeit kein neues Auto kaufen. Und wenn, dann sind die Wartezeiten lang, weil Komponenten zum Bau von Autos fehlen, wie die viel zitierten Kabelbäume oder elektronische Speicherchips. Was muss sich ändern, damit so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt? Unter anderem darum geht es auf dem Forum Automobillogistik, veranstaltet vom Verband der Automobilindustrie und der Bundesvereinigung Logistik. Einzelheiten dazu von Thomas Wagner.
Wie von Zauberhand werden Kisten von Greifarmen erfasst, über ein Band bewegt, abgestellt.
Das ist der Roboter Soto. Das ist ein autonomer Roboter für die Versorgung der Produktion mit KLTs. Kisten in Standardmaßen, wie sie ganz viel in der Montageindustrie oder Automobilindustrie verwendet werden.
Und genau die Automobilindustrie will Lorenz Seiler aus München von den Vorteilen seines genau am Eingang des Tagungssaals platzierten Roboters Soto überzeugen. Beim Forum Automobillogistik in Friedrichshafen. Doch bevor volle Kisten von LKWs ab- und vollautomatischen Regale aufgeladen werden können, müssen sie erstmal ankommen. Aus Osteuropa, aus Amerika, aus Asien. Schwierig derzeit, gerade auch bei der Autoindustrie und ihren Zulieferern.
Elektronikbauteile fehlen, Kabelbäume, die nicht ausreichend produziert werden können in der Ukraine. Es fehlen zum Beispiel auch Nickelstähle, die aus Russland kommen. Aber auch das Thema der Versorgung aus China durch die Blockaden, die sich wegen der Covid-Krise in Shanghai so ergeben haben.
Hinzu kommen höhere Kosten für Rohstoffe, für Logistikleistungen und für Energie, so die Klage von Joachim Damaski, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie. Doch wie Abhilfe schaffen? Beim Forum Automobillogistik in Friedrichshafen diskutieren die 300 Managerinnen und Manager die unterschiedlichsten Lösungsansätze. Einer davon lautet, die globale Logistikinfrastruktur muss erst einmal einer Verjüngungskur unterzogen werden, auf Vordermann gebracht werden. Hier macht Tim Scharwart, für Fernlogistik zuständiges Vorstandsmitglied bei der deutschen Post DHL Group, große Lücken aus. Auch außerhalb der derzeit blockierten Häfen in China, sogar auch hierzulande.
Selbst mit dem Schließen oder dem Slowdown, das ist ja eher ein Slowdown in Shanghai, ist ja die Warteschlange vor Los Angeles nicht verschwunden, was man ja glauben würde.
Oder auch vor Hamburg. Ne?
Oder Hamburg sogar, vor Helgoland, dann gibt es ja. Aber ja, das sind einfach die Mengen, die kommen und die Systeme sind nicht darauf vorbereitet, diese Mengen abzuarbeiten. Und in Hamburg ist es eher eine andere Thematik, halt die Arbeitskräfte zu finden und die Ausfälle, die sie haben.
Die Automobilbranche selbst setzt dagegen angesichts gerissener Lieferketten auf verstärkte Digitalisierung. Das Zauberwort heißt Catena X.
Catena X ist ein Verein, der von verschiedenen Teilnehmern, da gehört Bosch dazu, da gehört ZF dazu, wir als VDA sind auch mit dabei. Hier soll eine Datenplattform geschaffen werden, mit der es möglich ist, in der kompletten Lieferkette Transparenz zu schaffen.
So VDA-Geschäftsführer Joachim Damaski. Durch derlei Transparenz ließen sich bei Problemen in den Lieferketten wichtige Fragen der Branche in Echtzeit klären.
Wie sehen die Lieferketten aus? Wann werden welche Teile geliefert? Oder auch ganz andere Themen, wie zum Beispiel der CO2-Footprint für bestimmte Komponenten. Das heißt, es wird ein sehr aufwendiges, umfassendes Datensystem werden.
Schließlich erhebt Thomas Huck, Chefvolkswirt beim Zulieferer Bosch, eine politisch durchaus brisante Forderung nach einem neuen, nach einem anderen Umgang mit China als einem der wichtigsten globalen Handelspartner. Er selbst habe 2 Jahre als Manager in Shanghai gearbeitet und dort erkannt,
dass China es nicht akzeptieren wird, Teil eines Ordnungsrahmens zu sein, der von den westlichen Ländern definiert wird, auf Basis derer ethischen Ausrichtungen.
Hook glaubt, dass die internationalen Handelsregeln, die auch den Umgang mit China regeln, geändert werden sollten.
Wir stehen jetzt an einer Konstellation, wo in diesem Systemstreit zwischen einem östlichen und einem westlichen ethischen Rahmen die Spielregeln neu definiert werden.
Thomas Hupp von Bosch im Beitrag von Thomas Wagner über das Forum Automobillogistik in Friedrichshafen. Um 7,4% sind die Verbraucherpreise im April in der Eurozone gestiegen im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum, so heute die Statistiker nach der endgültigen Berechnung. Das ist wahrlich ein hohes Niveau. In Großbritannien wird das allerdings noch übertroffen, so aus London Christoph Brüssel.
Vor allem die hohen Energie- und steigende Lebensmittelpreise treiben die Inflation an. Die nationale Statistikbehörde teilte mit, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen im April im Schnitt 9% höher waren als vor einem Jahr. Die Bank of England erwartet, dass die Inflation in diesem Jahr noch weiter steigen könnte auf über 10%. Die Notenbank hat die Zinsen bereits zum vierten Mal in Folge erhöht auf 1,0%. Die hohen Preise treffen viele Menschen hart. Tafeln und Hilfsorganisationen berichten, dass immer mehr Personen Unterstützung suchen. In Großbritannien werden weitere Hilfen für einkommensschwache Haushalte diskutiert. Außenministerin Truss sagte am Morgen in der BBC, Großbritannien sei in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Sie führt die hohe Inflation jedoch auf außenpolitische Ereignisse zurück. Der Krieg in der Ukraine habe die Energie- und Lebensmittelpreise steigen lassen. Der Vergleich mit der Eurozone macht jedoch deutlich, dass die Inflation dort niedriger ausfällt.
Christoph Brüssel zur Inflation in Großbritannien. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Heute wieder für uns beobachtet von Sebastian Schreiber, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Herr Schreiber, die Inflation in der Eurozone bleibt auf hohem Niveau. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in der EU geht auch im April stark zurück. Und Japans Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal. Japan ist immerhin drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat also Gewicht. Drei von vielen Meldungen, die eher nach Moll klingen. Ist das auch generell die Stimmung an der Börse?
Ja, der DAX hat seinen gestrigen Schwung schon wieder verloren. Heute hat sich die deutsche Leitbörse bis zum Nachmittag nur in einem relativ engen Korridor bewegt. Dann ist es aber doch deutlicher bergab gegangen. Jetzt kurz vor dem Handelsschluss steht das Börsenbarometer bei einem Stand von 14.013 Zählern. Ein doch dickes Minus von 1,2%. Die Stimmung ist in der Tat getrübt von immer neuen Nachrichten, die die gegenwärtigen Risiken der Weltwirtschaft, und davon gibt es ja einige, durchaus betonen.
Die endgültigen Daten zur Inflation in der Eurozone, haben die zu auffälligen Bewegungen beim Euro geführt?
Also der Euro hat etwas an Boden verloren, wobei das nicht zwangsweise auf die zweite Schätzung zur Inflation der Eurozone zurückzuführen ist. Die 7,4% kam ja wenig überraschend. Da spielt vielmehr die gegenwärtige Stärke des Dollar eine Rolle. Der Referenzkurs der EZB heute bei einem Dollar 0,0523.
Und was tut sich angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite klettert weiter in die Höhe. Heute notiert sie bei 0,91%. Der Goldpreis notiert etwa auf dem Vortagesniveau. Die Feinunze kostet 1.816 Dollar.
Dann schauen wir nun noch auf Einzelereignisse des Tages. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat bestätigt, dass er zumindest erwägt, die spanische Windkrafttochter Gamesa komplett zu übernehmen. Diese Erwägung, wie kommt die bei den Anlegern an?
Die kommt sehr gut an. Daraus lässt sich die Erwartung erkennen, dass Siemens Energy mit dieser Übernahme besser in der Lage ist, die Schwierigkeiten bei Gamesa in den Griff zu bekommen. Das spanische Unternehmen macht ja Verluste, auch wenn die Windkraft natürlich weiterhin ein Zukunftsmarkt ist. Die Aktie von Gamesa ist in die Höhe gesprungen, war heute Morgen an der Börse in Madrid sogar einen Moment lang vom Handel ausgesetzt. Da steht aktuell noch immer ein Plus von 13% für Gamesa. Auch Siemens Energy profitiert von diesen Meldungen und legt um 1,5% zu.
Und bleiben wir im Bereich Energie. Das EU-Energiepaket, wir hatten berichtet, löst das ein Echo bei den Anlegern aus?
Die Aussicht auf milliardenschwere Investitionen in den Energiebereich können die Unternehmen aus der Branche tatsächlich beflügeln. RWE und E.ON stehen im DAX heute an der Spitze. RWE ein Plus von 3%, E.ON gewinnt knapp 2%.
Das Stichwort Übernahme ist ja schon gefallen, ist auch ein Stichwort, das heute im Zusammenhang mit der Commerzbank gefallen ist. Was sagt die Gerüchteküche?
Es geht um einen Bericht in der Financial Times. Da hieß es heute, die italienische Bank UniCredit habe darüber nachgedacht, die Commerzbank zu übernehmen. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe man die Pläne aber nicht weiter verfolgt. Die Commerzbank hat heute betont, man wolle die Voraussetzungen dafür schaffen, eigenständig zu bleiben. Dennoch, diese Fantasien beflügeln den Kurs heute gut 3% im Plus.
Sebastian Schreiber über den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Mein Kollege Michael Köhler begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Eröffnung der Filmfestspiele Cannes. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.